Es ist Freitag. Judas hat verraten. Die Jünger schlafen. Jesus betet. Es ist Freitag. Der Hohe Rat hat sich verschwört. Die Menge schreit. Pilatus windet sich. Es ist Freitag. Die Jünger fliehen. Maria weint. Petrus leugnet. Sie wissen es nicht. Sonntag wird kommen. Es ist Freitag. Die Römer schlagen Jesus. Sie krönen ihn mit einer Dornenkrone, spucken ihn an, ohrfeigen ihn. Sie wissen es nicht. Sonntag wird kommen. Es ist Freitag. Jesus geht nach Golgatha. Er stolpert. Er taumelt unter der Last des Kreuzes. Es ist Freitag. Sie schlagen Nägel in seine Hände und Füße. Sein Blut tropft. Sie geben ihm Wein in Nüre zu trinken. Sie werfen sein Los um seine Kleider. Die Vorübergehenden lästern und schütteln ihre Köpfe. Es ist Freitag. Sie wissen es nicht. Sonntag wird kommen. Es ist Freitag. Er kämpft den einsamen Todeskampf. Er schreit laut. Seine Stimme verhallt. Die Sonne geht unter. Es ist Freitag. Totale Finsternis bedeckt die Welt. Die Sünde gewinnt. Das Böse grinst. Die Erde zittert. Es ist Freitag, sie legen ihn ins Grab. Die Hoffnung ist gestorben. Der Tod hat gewonnen. Aber der Sonntag wird kommen. Und heute feiern wir diesen Sonntag. Ich habe diese kleine Zusammenfassung des wichtigsten Freitags der Menschengeschichte aus einem Clip übernommen zum Teil, mit dem Namen It's Friday. Heute wissen wir, dass mit dem Freitag nicht das Ende war. Damals wussten sie es noch nicht. Für sie war buchstäblich alle Hoffnung dahin. Es war eine totale, brutale und unerwartete Wende. Man stelle sich mal vor, 3 Jahre lang haben sie Jesus erlebt, haben gesehen, was für eine Allmacht er hat. Sie haben gedacht, nun erlöst er Israel von der römischen Besatzung. Nun wird Israel endlich befreit. Und jetzt das? Die Römer nehmen ihn gefangen, beseitigen ihn. Anstatt dass er sie von den Römern befreit, töten die Jesus ihre Hoffnung. Alle Hoffnung auf Erlösung ist dahin. Jesus war mausetot. Als die Frauen dann etwas später den Jüngern von der Auferstehung berichten, gibt uns Lukas einen sehr nüchternen Kommentar ihrer Reaktion dazu. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Die Last des vergangenen Freitags lag zu schwer auf ihnen. Von Maria Magdalena lesen wir, dass sie draußen beim Grab stand. Damals hatten sie andere Gräber wie heute. Dann sieht sie 2 Engel in weißen Gewändern dort sitzen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Ich lese aus Johannes Kapitel 20, Vers 12 bis 17. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn. Er kannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief: Rabuni! Für Maria war das leere Grab alles andere als ein Hoffnungszeichen. Sie kommt nicht auf den Gedanken, dass das leere Grab vielleicht ein Indiz oder sogar ein Beweis dafür sein könnte, dass Jesus auferstanden ist. Ihre Lebenshoffnung war zerschlagen. Sogar die Begegnung mit der Engel konnte sie nicht aus ihrer Trauer reißen. Dann tritt Jesus selber herzu und spricht sie an. Er stellt genau die gleiche Frage wie die Engel zuvor. Liebe Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Das ist übrigens das Erste, was Jesus nach seiner Auferstehung gesagt hat. Und nebenbei gesagt finde ich es total interessant, dass er zuerst einer Frau begegnet ist. Ganz schlaue Mitbürger meinen, es sei, weil es sich durch eine Frau schnell herumspricht. Wie auch immer. Maria meinte ja eben, es sei der Gärtner. Und dann kommt eine Aussage, die mich fast am meisten erstaunt in der ganzen Ostergeschichte. Abgesehen von der Auferstehung selber natürlich. Ich habe die Ostergeschichte schon x-fach, hundertfach vielleicht sogar gelesen und erst vor 2 oder 3 Jahren ist dieser Satz mir so in die Augen gesprungen. Das finde ich so cool an der Bibel. Man kann sie hundertfach lesen und plötzlich liest man etwas und es springt einem richtig an, als würde man es das erste Mal lesen. Maria sagte zu dem vermeintlichen Gärtner, wo hast du ihn hingelegt? Dann hole ich ihn wieder. Man stelle sich mal das ganz plastisch vor. Ich weiß ja nicht, wie schwer Jesus war und ich weiß auch nicht, wie stark Maria war. Aber ich bin ziemlich sicher, sie hat sich total überschätzt in dem. Ich hatte in meiner Zeit als Krankenschwester immer mal wieder mit Toten zu tun. Und auch wenn ich nicht abergläubisch bin, muss ich trotzdem sagen, es war mir nie so ganz wohl, wenn ich einen Toten herrichten musste. Wir mussten sie jeweils vom Bett auf den Leichenwagen hieven. Und ich sag dir, die helfen kein bisschen mehr mit. Die sind richtig schwer und das ist also gar nicht so einfach. Also Maria hat da etwas in meinen Augen total Törichtes gesagt. Und ich habe mich so gefragt, warum hat sie so etwas gesagt? Sie war ja dabei, wie er gekreuzigt wurde. Sie wusste, wie er schlimm aussieht. Eben sie wusste wahrscheinlich, den kann ich doch nicht einfach so schnell auf die Schulter heben. Aber sie hat das wahrscheinlich, also ich bin zum Schluss gekommen, sie hat das gesagt, weil sie total Jesus liebte. Das ist der Ausspruch einer totalen Liebe, der alles möglich scheint. Einer totalen Hingabe. Also, wie dem auch sei, zurück zum Geschehen vom Kreuz. Jesus geht gar nicht weiter auf die Idee ein, dass Maria seinen Leichnam holen will. Er spricht sie einfach an. Maria. Sie dreht sich dann zu ihm um und ein völlig neuer Horizont tut sich hier auf. Uns kann es genauso gehen, wenn wir nicht in unserer Enttäuschung stehen bleiben, sondern in unserer Misere plötzlich den Auferstandenen sehen. Natürlich werden wir ihn nicht oder wahrscheinlich nicht so leibhaftig sehen, wie Maria das tat, und auch nicht akustisch hören, wie er unsere Stimme ruft. Aber wie oft habe ich schon gehört, wenn er mich angesprochen hat, wenn ich total down war. Und das hat mir eine neue Perspektive für meine Situation gegeben. Und hat mir einfach gut getan, zu wissen, er ist da. Mir kam noch eine Begebenheit in den Sinn, wo Jünger Jesu nicht erkannt haben, weil sie bei der Enttäuschung vom Karfreitag stehen geblieben sind. Die Emmaus-Jünger gehörten nicht zum engeren Jüngerkreis von Jesus, aber sie glaubten fest, dass er der Messias war, der Israel von den Römern erlösen würde. Jetzt waren sie total enttäuscht. Auch sie waren total enttäuscht. Sie waren Augenzeugen gewesen von unzähligen Wundern, haben wahrscheinlich die spektakulärsten Dinge erlebt und gesehen. Sie haben Jesus predigen gehört, sie kannten die Tora. Mit all den Prophezeiungen. Aber jetzt war der Gottessohn tot. Jetzt waren sie blind für den auferstandenen Gottessohn. Für die Emmaus-Jünger waren alle Nachrichten, die sie bisher gehört hatten, nur Gerüchte. Und auf Gerüchte kann man keinen Glauben bauen. Die Stelle, sie erkannten ihn nicht, sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Lukas 24,16 unterstreicht noch die hoffnungslose Sicht der Jünger. Sie haben vom leeren Grab gehört, von der Engelerscheinung wurde ihnen berichtet. Aber das alles ging irgendwie an ihnen vorbei. Es berührte sie nicht persönlich. Nun waren sie ratlos und resigniert auf dem Weg von Emmaus nach Jerusalem. Das sind ungefähr 12 Kilometer. Bewies nicht der Tod Jesus, dass sie sich in ihm getäuscht haben? Sie hatten gedacht, gehofft und erwartet, dass er, nun sein Reich aufrichten würde. Der Retter kann doch nicht einer sein, der leidet und so abscheulich stirbt. Da waren zerschlagene Wanderer, die über ihre eigenen Erwartungen gestolpert sind. Die Emmaus-Jünger sind wohl ein Sinnbild von Menschen, die keine Hoffnung mehr haben. Und genau dort begegnet ihnen Jesus und begleitet sie auf ihrem Weg. Gefangen in ihrer Enttäuschung erkennen sie ihn aber nicht. Sie sind jedoch offen und hören zu, was der Unbekannte ihnen sagt. Später sagen sie sogar, es hat gebrannt in ihrem Herzen, als er die Schrift ausgelegt hat. Aber der Einblick in die Schrift half ihnen nicht, Jesus zu erkennen. Die Emmaus-Jünger verdeutlichen eine Erfahrung, die auch heute noch gilt. Wissen allein schafft keinen Glauben. Als es Abend wird und sie Emmaus erreichen, laden sie den Unbekannten ein. Sie sagen zu ihm, er soll doch noch ein bisschen bleiben. Er drängt sich nicht auf, macht sogar Anstalten weiterzugehen. Aber sie sagen, komm, bleibe bei uns, geht er gern mit ihnen. Und als sie dann so am Abend zusammensitzen und er das Brot bricht und dafür betet, da gehen ihnen plötzlich die Augen auf. Und eine unerwartete Wende tritt ein. Uns kann es ähnlich gehen. Wir kennen Jesus, wir kennen die Schrift. Und dann geschieht etwas, was wir überhaupt nicht einordnen können. Wir selber, ein lieber Angehöriger, wird schwer krank oder stirbt sogar oder sonst etwas ganz Schlimmes passiert. Und plötzlich liegt unsere ganze Zukunft in Scherben vor uns. Unser Glauben gerät ins Wanken. Unsere Theologie hilft uns nicht weiter. Wir beten, wir schreien zu Gott und trotzdem geschieht das Unfassbare. Er scheint abwesend zu sein oder sogar tot. Wir sind zerschlagen und alle guten Worte, auch die Bibel, die trösten uns nicht mehr. Maria Magdalena hatte sogar eine Begegnung mit zwei Engeln, die ohne Auswirkung auf ihren Gemütszustand blieb. Was in diesen Geschichten und in unser aller Leben die große Wende bringt, ist, wenn wir den Auferstandenen real und wirklich begegnen. Es ist mir natürlich völlig klar, dass wir das nicht auf Knopfdruck tun könnten. Sonst würde ich hier einen Knopf drücken und Jesus den Platz räumen. Aber das geht leider nicht so einfach. Aber wenn wir ihn suchen, Gott hat versprochen, wer ihn sucht, der wird ihn finden. Was mir in all diesen Begebenheiten auch entgegenkommt, ist als erstes, dass sie alle ihre Vorstellungen von Jesus und wie es hätte sein müssen, loslassen mussten. Bevor ich mit Jesus lebte, hatte ich auch so meine Vorstellung von ihm, wie er ist. Die war eher geprägt von einem Polizisten, der einem das Leben eher schwer macht. Darum interessierte er mich nicht wirklich. Obwohl, irgendwie interessierte er mich eben doch. Und als mir dann mal jemand erzählt hat, dass Jesus gekommen ist, um uns Leben und Leben in Fülle zu geben, ein sinnvolles Leben und dann erst noch ein ewiges Leben, dann hat mich das doch wirklich interessiert. Ich glaube, eines der großen Missverständnisse bezüglich Jesus ist, dass wir meinen, wir müssen etwas für ihn tun. Gott fordere dieses oder jenes von uns. Aber das ist überhaupt nicht so. Im Gegenteil, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt. Ich gebe euch Leben. Und zwar sinnvolles Leben, Leben in Fülle. Damit meinte er natürlich nicht einfach ein problemloses Leben. Damit meinte er ein Leben in aller Fülle, in allen Facetten, das voll ist von Qualität, auch wenn es nicht immer einfach ist. Dann heißt es weiter in der Bibel, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Bösen zu zerstören. Genau um das geht es ja an Karfreitag. Jesus ist gekommen, um für unsere Schuld zu zahlen, damit wir frei von dem Bösen sind. Im Kolosser 2,14 lesen wir, Christus hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Was für einen Schuldschein? Mögen wir uns fragen. Ich nehme mal an, hier drin ist keiner ein Mörder. Also ich hoffe es zumindest. Trotzdem sagt die Bibel, dass wir alle vor Gott schuldig sind. Im Römer 3, 23 heißt es, alle sind schuldig geworden und sind nicht mehr und widerspiegeln nicht mehr die Herrlichkeit, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Gott hat uns so genial geschaffen, mit dem einen großen Ziel, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Nur so können wir unser volles Potenzial leben und haben ein sinnvolles und erfülltes Leben. Ich möchte das mit einem Bild veranschaulichen. Wir können die allergenialste Maschine haben, mit einem total ausgeklügelten System. Wenn der Stecker nicht eingesteckt ist, dann nützt das der Maschine nichts. Dann ist das rein gar nichts. Das altmodische Wort Sünde heißt eigentlich Zielverfehlung. Unser aller Stecker wurde leider einmal ausgezogen. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, wie weit weg der Stecker von der Steckdose ist. Wenn der Stecker nicht eingesteckt ist, dann verfehlt die Maschine ihr Ziel. Bildlich gesprochen ist Jesus gestorben, damit der verstopfte Kanal wieder frei werden kann und wir unsere Steckdose bei Gott einstecken können. Die Bibel sagt, dass der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckte, nun in uns lebt. Hey, da ist doch Power drin. Da kommt die Maschine zum Leben. Da geschieht etwas Neues mit uns. Im 1. Petrus 1,3 lesen wir, durch die Auferstehung Jesu hat er, Gott, uns zu einem neuen Leben wiedergeboren. Ein Leben frei von jeder Schuld und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Was ist Hoffnung? Mir gefällt das Zitat von Václav Havel, das ist ein tschechischer Menschenrechtler, der hat gesagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und noch besser gefällt mir das Zitat von Jeremia 29,11, wo Gott sagt, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist euch Heil, andere Übersetzung sagt, Erlösung zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wir leben in einer bösen Welt, einer Welt voll Schmerz und Not und Ungemach. Gott verspricht uns nirgends ein Leben auf Wolke 7, aber er verspricht uns, dass letztendlich alles gut werden wird. Ich spreche hier nicht von einem billigen Trost auf den Himmel, sondern ich spreche von einem sinnvollen Leben, einem Leben, das erfüllt ist mit seiner Herrlichkeit. Und trotzdem finde ich es sehr tröstlich, dass mit diesem Leben hier auf Erden nicht alles fertig ist, sondern dass es eben doch noch weitergeht. Ende Februar starb der weltbekannte Evangelist Billy Graham. Davon habt ihr vielleicht gehört. Er hat unter anderem etwas total Cooles gesagt. Er hat gesagt, eines Tages wirst du lesen oder hören, dass Billy Graham tot ist. Glaube kein Wort davon. Ich werde lebendiger sein als jetzt. Einzig meine Adresse hat sich geändert, weil ich in die Gegenwart Gottes gegangen bin. Das ist doch mal eine herrliche Wende, oder? Hey, in die Gegenwart Gottes gegangen zu sein. Das ist doch wunderbar. Das hat Jesus möglich gemacht durch seinen Tod und seine Auferstehung. Mit diesem Leben hier, mit unserem Tod, ist eben noch nicht alles zu Ende. Denn wir sind eingeladen, bei Gott zu feiern. Das Gleiche gilt für unsere auswegslosen Situationen. Ich weiß auch nicht, warum Gott manche Situationen zulässt. Ich weiß nicht, warum guten Menschen Böses geschieht. Und warum er manchmal einfach nicht zu hören scheint und sich in Schweigen hüllt. Aber ich weiß ganz genau aus eigener Erfahrung, dass Gott in aller Not da ist und einem zur Seite steht. Wie gesagt, nirgends in der Bibel wird uns ein problemloses Leben verheißen. Aber Jesus hat verheißen, immer bei uns zu sein. Er hat gesagt, wenn wir durchs Feuer oder durchs Wasser gehen müssen, dann wird er dabei sein. Und dann wird so eine Feuerprobe nicht selten zu einer unerwarteten Wende. Hiob, der bekannte Schmerzensmann, hat am Ende seiner Leiden gesagt, ich hatte von dir, Gott, nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Es gibt ja das Sprichwort, dass man Freunde erst in der Not richtig kennenlernt. Das habe ich auch so erfahren. In meiner größten Not habe ich Gott in einer ganz speziellen Art und Weise neu kennen und lieben gelernt. Als ich damals aufgewacht bin, nach fast 5 Wochen Koma, keine Ahnung hatte, wer ich bin, wo ich war, was geschehen war, wusste ich einfach eines. Jesus ist da und ich kann ihn um Hilfe bitten. Und das ist so eine tiefe Befriedigung im Herz, einfach zu wissen, er weiß um alles, nichts geht an ihm vorbei ungesehen, er hat in allem einen wunderbaren Plan. Ich habe mich auch schon gefragt, ob Gott schwierige Dinge in unserem Leben zulässt, um sich selber zu beweisen, erstens. Aber zweitens, auch damit wir beweisen können, dass unsere Freundschaft zu ihm hält. Da gibt es ja die bekannte Stelle im Buch Habakuk, wo der Prophet sagt, der Feigenbaum blüht nicht, an den Reben ist nichts zu ernten, der Ölbaum bringt keinen Ertrag, die Kornfelder tragen keine Frucht, im Pferd sind keine Schafe, im Stall steht kein Rind mehr. Also ziemlich kein, hä? Nichts hatte er mehr, seine ganze Lebensgrundlage war dahin. Er hatte wirklich existenzielle Probleme. Und dann sagt er, trotzdem will ich mich über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil, der Herr der Allmächtige ist meine Kraft. Vers 18. Trotzdem, weil Gott verändert sich nicht. Gott bleibt derselbe, auch wenn unsere Umstände miserabel sind. Der Asaf, der Psalmist, sagt im Psalm 73 etwas Ähnliches. Zuerst sagt er im Vers 21, dass sein Herz ihn schmerzt und seine Nieren ihn stechen. Und dann sagt er im Vers 23, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich mit meiner rechten Hand. Ich könnte mir vorstellen, dass Gott manchmal auf so ein Dennoch oder Trotzdem aus ist. Damit will ich keineswegs sagen, dass Gott schlechte Dinge über den Weg schickt, um uns zu prüfen. Ich glaube viel eher, Gott lässt gewisse Dinge zu, um uns zu stärken, um unseren Glauben festzumachen, um sich zu beweisen. Vielleicht lebst du im Moment in einer Freitagsphase. Vielleicht hast du irgendwo die Hoffnung verloren. Ich möchte dir heute Morgen Mut machen. Der Sonntag wird kommen. Ich weiß natürlich nicht, wie dein Sonntag für dich aussehen wird, aber ich bin hundertprozentig sicher, dass Gott gut für dich sorgen wird. Dass Gott letztendlich nur gute Absichten und Pläne mit uns allen hat. Lassen wir es niemals zu, dass unsere Umstände uns zweifeln lassen an der Güte Gottes. Mitten in der Nacht ist auch sinnbildlich oftmals der Anfang eines neuen Tages. Der Tod und die Auferstehung Jesu zeigen, dass für Gott gar nichts unmöglich ist. Er kann aus Tod Leben machen. Aus Hoffnungslosigkeit lässt er plötzlich Hoffen entstehen. Dunkelheit macht er hell. Oftmals ist es genau an dem Punkt, wenn wir kapitulieren. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, unsere eigene Kraft und Weisheit zu Ende ist, dann greift Gott ein. Wenn wir kapitulieren und sagen, hilf mir, so wie der Freddy vorher im Zeugnis gesagt hat, hilf mir, dann kommt Gott und überrascht uns mit einer unerwarteten Wende. Ich fasse kurz zusammen. Wir haben gesehen, dass es Zeiten gibt, in denen unsere Hoffnung zerschlagen ist. Zeiten, in denen unser Glaube Schiffbruch erlebt. Die Jünger haben es erlebt und wir alle haben sicher auch schon solche Zeiten erfahren. Manchmal stehen wir einfach vor einem großen Minus. Wir haben aber gesehen, dass Gott aus jedem Minus ein Plus machen kann. Diese Zeiten sind oftmals nicht das Ende, wenn auch nicht immer. Manchmal ist gerade so ein Schlusspunkt der Anfang von etwas ganz Neuem. Ich habe versucht, deutlich zu machen, dass es trotzdem sich lohnt, diesem Gott zu vertrauen. Dass es dennoch gut ist, bei ihm zu bleiben. Ich möchte diesen Gottesdienst nicht schließen, ohne gesagt zu haben, dass gerade heute Morgen die Möglichkeit für eine unerwartete Wende da ist. Vielleicht stehst du vor einer ausweglosen Situation. Vielleicht sind deine Hoffnungen zerschlagen. Wollen wir doch gemeinsam beten, dass der Auferstandene dir und mir begegnet. Vielleicht brauchst du eine neue oder sogar die erste Begegnung mit diesem Auferstandenen und quicklebendigen Jesus. Heute Morgen ist dafür Gelegenheit. Aber es braucht einen ersten Schritt vor dir. Wie wir gesehen haben bei den Emmaus-Jüngern, sie haben ihn gebetet, zu bleiben. Und so wartet Gott immer wieder, dass er von uns eingeladen wird. Dass wir sagen, komm, hilf mir, komm, bleibe bei mir, komm, ich brauche dich, komm, ich will dich. Gott möchte begehrt werden. Vielleicht ist es heute Morgen auch dran für dich zu sagen, dieses Trotzdem möchte ich festmachen. Ich möchte vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt sagen, ja, ich gehe durch Schwierigkeiten, aber trotzdem, ich mache es fest, dennoch bleibe ich bei dir. Dann komm doch auch nach vorne, ich habe Leute gebeten, die werden helfen, dein Gebet zu unterstützen. Wenn wir jetzt das nächste Lied singen, dann wenn du Gebet wünschst, wenn du etwas, eine Entscheidung festmachen möchtest, dann komm doch einfach nach vorne, es werden Leute auch nach vorne kommen mit dir beten. Ich denke, es ist gut, wenn wir Entscheidungen treffen. Keine Entscheidung ist ja auch eine Entscheidung. Aber es ist besser, wenn wir eine festmachen. Nachher übergebe ich den Gottesdienst dem Peter wieder. Gibt ja dann noch Apero und so. Aber ich möchte jetzt zuerst einmal noch beten. Jesus, ich danke dir einfach, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Ich danke dir, Herr, dass du das Minus für uns in Kauf genommen hast. Und dass du zu unserem Plus geworden bist. Danke dir, Jesus, dass du mein Leben so reich gemacht hast. Herr, dass ich wirklich etwas spüren darf von dem Leben in der Fülle. Und ich bete das für uns alle da heute Morgen. Herr, dass wir das eine Sehnsucht haben nach dem Leben in der Fülle. Nach dem Leben näher bei dir zu sein. Dem auferstandenen, ewigen Jesus. Danke, dass du gekommen bist, uns ein sinnvolles und würdiges Leben zu geben. Und ein ewiges Leben. Herr, ich preise dich für deine Gnade und Güte. Ich danke dir, dass wir dich feiern dürfen und dass wir einfach wissen, Herr, du hast uns so lieb. Und das macht uns so reich, Herr, der Schatz von deiner Liebe. Danke vielmals, Jesus. Amen.